SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
Hallo und willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Deutschland steckt mitten im Wahlkampf. Nicht mehr lang und wir können unsere Stimme abgeben für eine neue Bundesregierung. Ein Schlagwort, das immer mal wieder aufploppt im Wahlkampf, lautet Tariftreuegesetz. Klingt bürokratisch und sperrig und wir wollen in dieser Sendung jetzt mal klären, was dahinter steckt und wer in der Arbeitswelt davon profitieren würde. Noch mehr Wahlkampf gibt's auch in unserem Brief der Woche, da gehen wir das Thema natürlich satirisch an. Außerdem hatten wir Lust auf Eis. Zumindest wollten wir das bei diesem endlich doch nochmal schönen Wetter in der Sendung haben. Und zwar erzählt unser Reporter die Geschichte eines Bauernhofs in der Eifel, der umgestellt hat vom reinen Milchverkauf zur Eisproduktion. Tipps von unserer Knicke-Expertin Caroline Lüdemann gibt's und ich durfte einen kleinen Mädchentraum verwirklichen. Ich habe eine junge Tierärztin bei ihrer Arbeit in einer Tierklinik begleitet. Jetzt legen wir aber erstmal los mit dem Thema Tariftreue. Jährliche Lohnzuwächse, niedrige Wochenstundenarbeitszeit und ordentliche Zusatzleistungen. So würden sich bestimmt viele Menschen ihr Arbeitsverhältnis wünschen. Wer in einem Betrieb arbeitet, der an einen Tarifvertrag gebunden ist, hat tatsächlich gar nicht mal so schlechte Karten, dass zumindest das ein oder andere davon zutrifft. Aber immer weniger Menschen arbeiten in einem Betrieb mit Tarifvertrag. Parteien wie die SPD oder die Grünen oder auch der Deutsche Gewerkschaftsbund wollen das ändern mit einem Tariftreuegesetz für den Bund. Der Bund dürfte dann öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen vergeben, die ihre Angestellten nach Tarif bezahlen. So würde der Druck auf Betriebe erhöht, sich an Tariflöhne zu halten. Darüber spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Professor Wolfgang Schröder von der Universität Kassel. Was wären denn die Vorteile eines solchen Bundestariftreuegesetzes?
Zunächst mal wäre es ein großer Vorteil für die Arbeitnehmer in den Betrieben, die Aufträge für den Bund erfüllen. Sie bekämen einen verlässlichen Lohn, der in der Regel dann mindestens den Mindestlohn oder die allgemeinverbindliche Tarifsituation abbildet. Dann ist es ein Vorteil für Unternehmen, die durch Lohndumping anderer Unternehmen vom Wettbewerb gefährdet sind. Und der dritte Gewinner eines Tarifgesetzes wäre der Staat, der Bund selbst, weil dort, wo die Unternehmen zu wenig zahlen ihren Beschäftigten, ist in vielen Fällen der Staat dann als Ausfallbürger gefordert. Also der Staat stockt dort auf, wo die Einkommen der Beschäftigten zu gering sind. Und das trifft ja nicht den Staat einfach, sondern den Steuerzahler. Das heißt, der Steuerzahler subventioniert dann billige Arbeit der Unternehmen.
In den meisten Bundesländern gibt es schon Tariftreuegesetze. Dort werden tatsächlich öffentliche Aufträge dann nur an Firmen vergeben, die nach Tarif bezahlen oder zumindest eine Lohnuntergrenze einhalten. Gibt es da denn Schwierigkeiten oder läuft da alles so, wie es soll?
Nein, da gibt es eine Fülle von Schwierigkeiten. Es läuft nicht wirklich rund, weil es teilweise zu wenig Transparenz gibt, weil zu wenig geprüft wird, weil ein Auftragnehmer beispielsweise hat ein bestimmtes Gewerk, was er da produzieren soll und gibt es einen Subauftragnehmer. Und dann ist es auch teilweise nicht so einfach zu verfolgen, obwohl der Gesetzgeber eigentlich vorsieht, dass auch die Subunternehmer sich an diese Mindestnormen halten müssen. Also Transparenz, Sanktionsfähigkeit, Übersichtlichkeit, das alles ist weiterhin nicht so geklärt, dass man wirklich sagen kann, dass sich auch alle gesetzeskonform verhalten.
Also wenn auf Bundesebene solch ein Gesetz eingeführt würde, müsste man auf jeden Fall für stärkere Kontrollen auch sorgen.
Auf jeden Fall, das sehen wir ja auch schon beim gesetzlichen Mindestlohn, wo es ja auch Berechnungen gibt, dass etwa ein Drittel der Unternehmen sich nicht an den gesetzlichen Mindestlohn halten. Und entsprechend sind auch die Forderungen immer wieder aktuell, dass mehr kontrolliert werden muss und dass auch klarere Sanktionen verhängt werden müssen gegenüber denen, die diese Regeln nicht einhalten.
Ich habe es vorhin in der Anmoderation angesprochen, immer weniger Beschäftigte arbeiten in einem Unternehmen mit Tarifvertrag. Was wäre denn das stärkste Instrument, um Tarifverträge für Unternehmen wieder attraktiver zu machen? Ist das tatsächlich dann ein Bundestariftreuegesetz oder gibt es da noch andere Instrumente?
Ganz wichtiger Punkt, den Sie anschneiden, sind gegenwärtig nur 43% der Beschäftigten, die noch in einem Unternehmen arbeiten, das an einen Tarifvertrag gebunden ist. Das wichtigste Anreizsystem ist, dass Unternehmen feststellen, wenn sie nicht tarifkonform zahlen, dass sie dann Nachteile haben. Und dann kann man ja fragen, wie kann man das denn auch in der Realität umsetzen? Da sehen wir einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Existenz eines Betriebs- oder Personalrates und der Anwendung von Tarifverträgen und Tarifmindestnormen. Insofern kann man sagen, also ein guter Arbeitgeberverband, ein guter Arbeitgeber, ein guter Betriebsrat und natürlich eine aktive Belegschaft, die darauf drängt, dass das Unternehmen tarifkonform sich orientiert, sind die wichtigsten Grundlagen für Tarifbindung. Und wenn das alles nicht funktioniert, und wir haben ja in der Tat mehr Bereiche, in denen das alles nicht funktioniert, weil die Arbeitnehmer sich nicht zutrauen, ihre Rechte einzufordern, dann muss der Staat hier unterstützend wirken, um die schwachen Interessen in eine solche Position zu bringen, dass deren Rechte auch realisiert werden können.
Also es kommt extrem an auf die Attraktivität, ne, der Tarife. Das habe ich jetzt bei Ihnen gerade rausgehört. Also dass die Beschäftigten das wollen. Im Moment haben wir aber ja diesen extremen Tarifkonflikt zwischen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL. Führt sowas dann nicht zu einem schlechten Image der Tarifpolitik, auch bei den Beschäftigten? Die wollen dann mit sowas gar nichts zu tun haben?
Nö, das kann man nicht unbedingt sagen. Dass es Unzufriedenheit gibt, wenn es Streiks und Konflikte gibt, das ist ein Stück weit normal. Das ist aber in Deutschland eher seltener der Fall. Wir haben mit einer der geringsten Streikquoten weltweit. Insofern ist das Konfliktniveau eigentlich nicht unser Problem, sondern unser Problem ist, dass wir zunehmend mehr Arbeitgeber haben, die die Tarifbindung nicht mehr als ein geordnetes Verfahren des Wettbewerbs begreifen, sondern die so viel Flexibilität wollen, dass sie sich nicht mehr an Verträge binden. Das ist das Hauptproblem. Bei der Bahn hat man ein anderes Problem, dass hier konkurrierende Gewerkschaften in einem Überbietungswettbewerb sind. Das ist auch kein erfreulicher Zustand, weil dadurch die Belegschaften in eine Polarität hineinkommen und das ist nicht wünschenswert. Deshalb ist das deutsche Modell, ein Betrieb, eine Gewerkschaft, eigentlich das, an dem sich die deutschen Arbeitsbeziehungen orientieren sollten. Aber dort, wo wir Tarifpluralität haben, wie bei der Bahn, sollte man zu einem kooperativen Wettbewerb kommen.
Sagt der Politikwissenschaftler Professor Wolfgang Schröder von der Universität Kassel. Mit ihm habe ich gesprochen über die Forderung nach einem Bundestariftreuegesetz, mit dem man sich erhofft, die Tarifbindung für Unternehmen wieder attraktiver zu machen. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Schröder.
Ja, sehr gerne.
Noch rund 3 Wochen sind's bis zur Bundestagswahl und die Parteien fahren jetzt nochmal alle Geschütze auf, um zu punkten bei den Wählern und Wählerinnen. Da werden Reden gehalten, Zettel auf dem Wochenmarkt verteilt und Plakate geklebt. Letzteres ist dem Wahlhelfer Herbert Seidel aus Niedersachsen gründlich missglückt. Er hat mit einem Wahlplakat für eine Dauerbeleuchtung der Straßenlaternen gesorgt. Ausgerechnet mit einem Plakat für die Grünen. Und dafür gibt's unseren Brief der Woche.
Lieber Herbert Seidel, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Sie haben mit einem einzigen Wahlplakat ein ganzes Dorf beleuchtet. In Großbersen im westlichen Niedersachsen gingen tagelang die Straßenlaternen nicht aus, denn Sie, lieber Herbert Seidel, haben dieses eine Wahlplakat, das Sie aufgehängt haben, ausgerechnet über den Dämmerungssensor an einer der Laternen geschoben. Und das Licht brannte und brannte und brannte. Blöd nur, dass das ausgerechnet Ihnen passieren musste. Sie sind bei den Grünen und Ihre Lightshow hat 5 Tage lang den Slogan erhellt, am Klimaziel führt kein Weg vorbei. Sie müssen schon zugeben, dass das eine ziemliche Steilvorlage ist. Aber grämen Sie sich nicht. Immerhin hatten Sie auf Ihrem Plakat nicht das gleiche Fotomotiv wie die AfD. Das ist nämlich neulich der CDU drüben in Hannover passiert. Und der Fairness halber noch ein Patzer der SPD aus der letzten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Damals hat sich die Partei in einer Anzeige damit gebrüstet, wie viel mehr Lehrkräfte seit 2010 eingestellt worden seien und schrieb das Wort seit mit D statt mit T. Auch schön. Tja, aber was machen Sie jetzt, lieber Herbert Seidel, um den Schaden wieder gut zu machen? Schließlich müssen die Großbersener rund 300 Euro für Strom und Elektriker berappen, weil das Plakat so klimaunfreundlich an der falschen Stelle hing. Mein Vorschlag wäre der, Sie könnten doch die Kosten in Naturalien zurückzahlen, und zwar in Ökostrom. Dafür setzen Sie sich auf ein Fahrrad, am besten ein Lastenrad, das an einen Generator angeschlossen ist, und dann strampeln Sie mal ordentlich durch. Sowas entfaltet bestimmt mehr politische Strahlkraft als ein beleuchteter Spruch auf Pappe. Es grüßt Sie herzlich Ihr Fan Katharina Krüger.
Ich muss zugeben, ich freue mich richtig über diese paar Sonnentage, die wir jetzt noch haben. Und bei diesem Wetter ist es ja quasi Pflicht, nochmal in die Eisdiele zu gehen und einen dicken Eisbecher zu essen. Auf Eis spezialisiert hat sich auch das Ehepaar Becker aus Manderscheid in der Eifel. Die beiden betreiben einen Bauernhof, aber der klassische Milchverkauf an die Molkerei hat so wenig abgeworfen, dass sie vor einigen Jahren umgeschwenkt sind und jetzt Eis produzieren. Unser Reporter Wolfgang Brauer war vor Ort.
Nur einen Steinwurf vom Kuhstall entfernt hat Landwirt Martin Becker in Manderscheid in der Eifel seine Eisküche.
Ich mache gerade Stracciatella-Eis. Das füllen wir jetzt in kleine Becher ab für ein Restaurant. Die kriegen jede Woche 300 Becher.
Um 6 Uhr morgens hat der Landwirt mit der Produktion angefangen. 20 verschiedene Sorten sind geplant. An 2 Tagen die Woche macht er nur noch Eis. Vor 11 Jahren kam er auf die Idee.
Die Milch haben wir immer der Molkerei komplett abgegeben. Und die haben uns aber in den letzten 20 Jahren einen Austragungspreis von 20 bis 35 Cent bezahlt, mehr nicht. Und das ist einfach nicht kostendeckend.
Der Anfang war schwer, denn in die Eisproduktion musste erstmal investiert werden, ergänzt Ehefrau Claudia Becker. Zum Beispiel in die 80.000 Euro teure Eismaschine.
Zuerst hatten wir mal tatsächlich Probleme mit der Bank, die diesem Konzept nicht getraut hat. Für einen Güllekanal, der kein Geld bekommt, hätten wir ohne Probleme einen Kredit bekommen. Aber für eine Eisproduktion, die auch Einnahmen generiert, das war ein bisschen ein Kampf.
Doch Claudia und Martin Becker vom Vulkaneifelhof blieben hartnäckig. Inzwischen haben sie für die Eisproduktion 4 Teilzeitmitarbeiterinnen eingestellt. Die süße Speise wird ihnen aus den Händen gerissen von Restaurants, Cafés und Supermärkten in der Region. Aber auch auf dem Hof selbst wird rund um die Uhr verkauft. In einer kleinen Hütte ist ein Eisautomat aufgestellt, wo sich die Kunden ihr Eis selbst ziehen können.
Der Liter kostet im Automaten 7,50 Euro, der halbe Liter 4,50 Euro und der kleine Becher kostet 2 Euro, da ist ein Löffel drin.
Bauernhof Eis ist übrigens ein Markenname, erklärt Landwirtin Claudia Becker.
Das ist ja ein Franchising-System, Bauernhof Eis. Gibt es in ganz Deutschland, in Frankreich, in Holland, überall ist das vertreten.
Inzwischen in knapp 20 Ländern in Europa. Das Franchise-System wurde in den Niederlanden gegründet. Von dort müssen die beteiligten Landwirte Eismaschinen und Zutaten übernehmen und vorgeschriebene Lehrgänge besuchen. Dann können sie ihr Eis selbst verkaufen. Mehr als 40% ihres Umsatzes macht die Landwirtsfamilie aus Manderscheid inzwischen mit dem Eis, den Rest mit 2 Ferienwohnungen auf dem Bauernhof und dem normalen Milchverkauf an die Molkerei. Der lukrative Eisverkauf soll auf jeden Fall ausgebaut werden, sagt Claudia Becker.
Weil es einfach für den Liter Milch mehr gibt für das Eis. Und wir möchten ein Produkt herstellen, wo wir selbst den Preis mal bestimmen. Das gibt es ja in der Landwirtschaft nicht. Wenn wir ein Kalb verkaufen, wird der Preis uns vorgegeben. Wenn wir Getreide verkaufen, egal was wir tun, wir haben immer eine Vorgabe. Und beim Eis sind wir in einem gewissen Rahmen einfach auch mal autark. Können wir selbst bestimmen, was es kostet.
Sagt die Landwirtin Claudia Becker aus Manderscheid in der Eifel. Sie und ihr Mann stellen Eis aus ihrer Milch her, weil es einfach deutlich lukrativer ist, als nur an die Molkerei zu verkaufen.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Und das ist Caroline Lüdemann, unsere Frau für alle Fragen rund ums korrekte Verhalten am Arbeitsplatz. Hilda aus Bad Dürkheim hat eine Frage, die erstmal sehr generell, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr wichtig ist. Quasi die Gretchenfrage. Wie schafft man es, die berühmte Work-Life-Balance wirklich zu erreichen? Tja, hier die Antwort.
Da würde ich ganz gerne erstmal die Begrifflichkeit klären. Also Work-Life-Balance beschreibt sozusagen den idealen Zustand, in dem Berufs- und Privatleben im Gleichgewicht sind. Also das bedeutet dann, beruflich wird nicht zu viel gearbeitet oder eben zurückgesteckt und die Familie und das Privatleben kommt ebenfalls nicht zu kurz. Es bleibt zum Beispiel auch noch genügend Zeit für Hobbys. Und daran erkennt man, glaube ich, auch schon, dass das Ganze eben sehr individuell ist. Für den einen ist es in Ordnung, wenn er 10 Stunden am Tag arbeitet und es ist ihm eben nicht zu viel. Und andere wollen aber lieber nur in Teilzeit arbeiten. Also welche Verteilung man für sich wünscht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und da kann man dann, glaube ich, jetzt nur raten, sich einfach mal Zeit zu nehmen zur Selbstreflexion, anstatt sich ständig in diesem Hamsterrad weiter zu drehen und sich dann zum Beispiel Dinge zu fragen wie, was will ich wirklich und wo liegen denn meine Prioritäten und wo möchte ich denn keine Zugeständnisse machen oder was macht mich glücklich oder was macht mich denn unglücklich, um dann eben daraus diese eigene Balance zu entwickeln, zu finden und dann letztendlich natürlich auch umzusetzen.
Und wir haben noch eine Frage, die sich bestimmt viele Menschen schon mal gestellt haben. Heiner aus Hasloch schreibt uns: Ich habe immer mehr junge Kollegen, die mich mit ihrer gendergerechten Sprache nerven. Ich würde mich selbst als absolut offen und tolerant bezeichnen. Zu meinem Freundeskreis gehören Homosexuelle genauso wie Heterosexuelle. Meine Tochter ist mit einer Transsexuellen befreundet. Aus dem kleinen Mädchen ist ein junger Mann geworden, der bei uns ein- und ausgeht. Und dennoch habe ich keine Lust, mit Genderstern zu sprechen oder bei jeder Mail mindestens beide Geschlechter aufzählen zu müssen. Vor lauter Sorge, einen Fehler zu machen, suche ich inzwischen schon nach Hilfsformulierungen wie Hallo zusammen, weil mir von den Jüngeren das Gefühl vermittelt wird, nicht tolerant zu sein. Wie soll ich damit umgehen? Also, ein richtig heiß diskutiertes Thema, was hier angesprochen wird. Und Caroline Lüdemanns Antwort lautet so:
Ich gebe es sofort zu, ich finde tatsächlich auch, dass es ein schwieriges Thema ist. Und ich habe mich erst gestern mit einer Führungskraft unterhalten, die unsicher war, ob sie jetzt in ihrem Vortrag jedes Mal sagen muss, also zum Beispiel Klienten und Klientinnen, Mandanten und Mandantinnen. Und dann wird das Ganze natürlich erstaunlich kompliziert. Meiner Meinung nach gilt Folgendes: Im normalen Sprachgebrauch, also in der Sprechsprache und auch in der alltäglichen Schriftsprache, hier werden ja auch dann Mails angesprochen in der Fragestellung, da braucht es nicht ständig diese Unterscheidung. Das wird kompliziert, das ist nicht mehr gut lesbar und ich finde, man könnte jetzt zum Beispiel den Weg gehen, dass man am Anfang einmal schreibt, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, und im weiteren Verlauf verzichtet man eben zugunsten der Lesbarkeit auf diese ständigen Unterscheidungen. So macht man das nach meinem Wissen in der Literatur doch auch und das wird dann doch schon nicht so verkehrt sein, weil sonst wäre es auch ganz schön umständlich für uns, demnächst ein Buch zu lesen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Wenn man ein kleines Mädchen fragt, was möchtest du später mal werden? Was antwortet sie dann wohl in 90% der Fälle? Richtig, wahrscheinlich Tierärztin. Bei Charlotte Willun aus Gangenau im Schwarzwald war das auch so. Sie wollte schon immer Tierärztin werden. Und sie ist es heute auch. Sie ist 25 Jahre alt und arbeitet bei ihren Eltern, die auch beide Tierärzte sind, in einer Tierklinik mit. Ich durfte sie für unseren Podcast Zeig mir deinen Job einen Tag lang begleiten und sie hat mir erstmal die Tierklinik gezeigt.
Ihr habt ihr Hundezwinger, 4 Stück. Sind für die großen Hunde, die sind jetzt alle über Nacht geblieben.
Der Geruch hier ist ziemlich streng.
Ja, das ist so eine Mischung aus Chlor, Hund und eben ja anderen Sachen noch dabei.
Riechst du das noch?
Ja, man riecht schon noch, aber nicht mehr so intensiv wahrscheinlich wie du.
Ich habe mir heute Morgen tatsächlich gedacht, heute habe ich eine Aufgabe mit einem hohen Kuschelfaktor. Ja. Ist das ein Klischee oder ist das wirklich so? Also kommt man den Tieren wirklich nahe?
Also ich würde sagen, ja, beides. Manchmal ist es halt wirklich, weil wir viel Kontakt haben zu den Patienten, dass wir da wirklich auch die Tiere anfassen. Und wenn halt jetzt ein Welpe da ist, dann kuscheln wir auch mal mit dem. Aber ja, wir sind ja hier in der Klinik und nicht zum Streicheln da.
Baut man da auch so eine Bindung auf, gerade wenn die Tiere länger bei euch sind? Ihr seid ja eine Klinik, die bleiben dann oft auch mal über Nacht.
Total. Also gerade Patienten, die länger da sind und wir auch emotional da eingebunden sind, weil die Besitzer auch so sehr an den Tieren hängen, ist es schon manchmal schwierig, wenn die dann den Leidensweg haben, dass wir nicht helfen können oder die Patienten verlieren. Das ist ganz, ganz schlimm. Umso schöner aber, wenn dann die Patienten auf die Therapie ansprechen und sich wieder bessern.
Gab es schon mal so eine richtig schlimme Situation, die dich richtig mitgenommen und getroffen hat?
Ja, das war im Notdienst einmal. Mitten in der Nacht kam eine Familie mit ihrer Katze. Die Katze wurde aus Versehen von den Besitzern im Trockner mitgewaschen. Das war ganz schrecklich, das Leid dieser Katze da zu sehen. Und ich habe sie dann auch, also alles versucht, aber sie ist dann halt echt gestorben.
Ihr habt hier eine kleine Terrasse, hier könnt ihr Mittagspause machen.
Genau. Hier haben wir auch ein kleines Vögelchen gerade, was aus dem Nest gefallen ist. Okay. Und die Marie zieht es jetzt gerade groß.
Ihr habt schon alle so ein richtig großes Herz für Tiere, oder?
Das muss man aber auch haben, das ist sonst nichts. Wir haben zwar viele Patienten hier am Tag, aber wir haben für alle ein Herz. Und das ist auch immer uns ganz, ganz wichtig, dass wir auch mit der Gemeinschaft, das Team hier, dass wir viel zusammen machen auch und nicht nur Arbeitskollegen sind vielleicht, sondern mehr als das.
Nimmst du denn abends viel mit nach Hause oder kannst du dann auch mal so einen Haken dran machen und dann wirklich frei haben den Rest des Tages?
Was ich mit nach Hause nehme, ist manchmal die Kritik von den Besitzern, wenn irgendein Missverständnis kam oder irgendwie was nicht so gelaufen ist, wie die Besitzer sich das gewünscht haben und man dann eben auch wüste Briefe bekommt oder eben bei Google schlechte Einträge. Das geht mir nah.
Charlotte Villon ist Tierärztin. Mit ganzem Herzen hat sie sich ihrem Beruf verschrieben. Was sie schon alles erlebt hat, was die Herausforderungen in ihrem Job sind und wie sie sich auf die Übernahme der Tierklinik vorbereitet, das können Sie in unserem Podcast Zeig mir deinen Job nachhören. Den finden Sie unter www.zeigmirdeinenjob.de oder in der ARD Audiothek oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und mit diesem Hörtipp endet SWR1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler. Ich sage Tschüss.
Eins gehört. SWR1.